Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Podcast, den wir auch per Video aufgenommen haben und den könnt ihr sowohl auf Spotify als auch auf YouTube ansehen und anhören.
Eine krisengeschüttelte Welt. Man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man ausgeht, wenn man ausgelassen ist. Und dem gegenüber steht aber halt einfach ein wahnsinnig großes Bedürfnis nach dieser Ausgelassenheit.
Berlin und Deutschland hat noch sehr viel nachzuholen, was kulinarische Kultur betrifft.
Generell die politische und die finanzielle Lage in Deutschland und in der Welt hat man schon irgendwie gespürt in den Restaurants.
Es war für mich fast anstrengender als das Jahr, wo wir das erste Mal Corona hatten.
Die Verleihung von dem Stern.
Von dem Michelin-Stern, ja.
Das hat sie einfach in so einem Nebensatz.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Heute auch mit Videoaufzeichnung. Es ist heute ein sehr besonderer Podcast, den wir aufnehmen. Wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt über das Jahr, es war doch sehr ruhig, was die Podcastaufnahmen anging. Dem sei geschuldet. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ihr kennt das privat und geschäftlich, dass Dinge sich manchmal drehen und da muss man ein bisschen nachjustieren. Und jetzt, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Das Jahr geht dem Ende zu, 2024. Und ich habe auch dieses Jahr, so wie letztes Jahr in 2023, sechs wundervolle Frauen eingeladen, um mit mir über das Jahr 2024 zu reden, einen Jahresrückblick zu machen über das, was in der Gastronomie, was in Berlin los war, was wir erlebt haben, was wir uns wünschen für die Zukunft. Einen kleinen Einblick in unser Leben. Und ich freue mich sehr, dass wir das alles heute an diesem besonders tollen Tisch machen, im Private Dining Room im Restaurant Tim Raue. Normalerweise ist das ja so, dass wir das bei mir zu Hause aufnehmen. Hab ich gedacht, in der Runde ist es sehr, sehr schön, dass wir Krug Champagner trinken. Wo kann man das besser als am Krugtable im Private Dining Room vom Restaurant Tim Raue? Deswegen herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir genießen zusammen die Edition Cuvée 171, deren Basis das Jahr 2015 ist. Und ich glaube, uns auch gut durch die Zeit begleiten wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch einmal ganz kurz nacheinander vorstellen könntet. Und dann
Das
nehmen wir
machen
gleich an das Thema rein, Rian.
Ja, schön heute hier zu sein bei dir. Ich fühle mich wirklich absolut geehrt. Ich durfte letztes Jahr schon mit dabei sein und darf es dieses Jahr auch. Und ja, mein Name ist Nancy Großmann, bin Sommeliere schon seit einigen Jahren, durfte in Berlin jetzt die letzten 6,5 Jahre im Rutz arbeiten, im ersten Drei-Sterne-Restaurant in Berlin, haben da sozusagen Geschichte geschrieben und für mich war durchaus 2024 ein recht besonderes Jahr, weil ich mich für eine Neuorientierung entschieden habe und jetzt sozusagen im Grill Royal bin und ja, einen spannenden Jahresausklang sozusagen an der Stelle habe.
Ich kann, glaube ich, behaupten, dass viele von uns dich schon besucht haben.
Wahnsinn, also es sind ja 2,5 Monate und ich habe wirklich schon ja, viel, viel, viel Besuch gehabt an der Stelle, was unheimlich schön ist. Und ich freue mich, dass wir so alle zusammengekommen sind, weil es wirklich einfach ein Punkt ist, mit so tollen Frauen zusammenzusitzen und nochmal das Jahr auszuwerten, weil es war durchaus ja echt challenging.
Challenging, ja, gut gesagt. Kathi.
Ja, Katharina Bambach. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren Restaurantleiterin im Heritage Berlin am Gendarmenmarkt im Hotel Luke. Ja, das Jahr war auch challenging bei uns, aber es hat natürlich auch ein paar tolle Seiten gehabt. Viele tolle Gäste und ja, worauf wir uns schon freuen können am Gendarmenmarkt, ist, dass nächstes Jahr die Baustelle endlich weg ist. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich freue mich natürlich auch, den Nachmittag mit euch zu verbringen. Einige kenne ich ja auch schon sehr, sehr lange. Sarah zum Beispiel.
Ibis.
Seitdem ich in Berlin bin, quasi.
20 Jahre.
Genau. Und deswegen schön hier zu sein.
Freut uns auch. Sarah.
Ja, ich bin Sarah Hallmann. Ich bin Köchin und Inhaberin vom Hallmann und Klee in Neukölln. Freue mich über die Einladung, schön hier zu sein.
Freut mich auch sehr, dass du Zeit gefunden hast. Eva-Maria.
Eva-Maria Hirka, geschäftsführende Herausgeberin All-Inclusive eines Oldschool-Medien, was sich langsam verändert zu New School, einer Gastro-Zeitung, einmalig in der Welt, und beobachte die Gastro-Szene nicht nur Berlin, sondern national und international und freue mich wahnsinnig, heute mit den Koryphäen, den Perlen der Berliner Gastronomie hier sitzen zu dürfen. Ja.
Mein Name ist Ilona Scholl vom Restaurant Thomas Lautrec in Berlin. Ich bin Miteigentümerin und stolze Selbstentlastungsassistentin am Platz. Und ja, ich bin auch richtig, also wirklich vorfreudig hierher gekommen ob der Begegnung und bin ganz, ganz gespannt, was das heute so zutage fördern wird.
Ja, ich bin Sophia Rudolph, ich bin Küchenchef im Restaurant Novis und betreibe das Restaurant auch, gehört zum Wilmina Hotel in Charlottenburg. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dieses Jahr mit euch in dieser tollen Runde ausklingen zu lassen. War auf jeden Fall auch, ist viel passiert in dem Jahr und ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn das Jahr vorbei ist, auch wenn es sehr viel positive Geschehnisse gab, aber ja.
Ja, man hört bei euch so überall durch, dass es durchaus ein herausforderndes Jahr war. Und ich habe vorhin, ich glaube, zu dir, Ilona, gesagt, dass es, zu dir, Nancy, das war für mich fast anstrengender als das Jahr, wo wir das erste Mal Corona hatten.
Stimmt, ja.
Ich glaube, von außen kann man das, wenn man nicht in der Gastronomie oder um die Gastronomie herum tätig ist als Lieferant, gar nicht sehen, wie wir eigentlich im Hintergrund werkeln und wie viel Anstrengung das eigentlich braucht, in Krisenzeiten perfekt dazustehen und dem entgegenzuhalten. Und für mich persönlich hat sich das Jahr 2024 ganz anders entwickelt, vor allem das erste halbe Jahr. Da muss ich sagen, dass da viele Herausforderungen waren in den ersten 3 Monaten, die man halt auch finanziell dann irgendwann auch wieder deckeln muss. Wir sind ja auch ein privat geführtes Unternehmen. Das wird ja von Tim Rauer und mir privat geführt. Das heißt, alles, was wir nicht an positive Bilanz einfahren, müssen wir ja auch irgendwie privat dann auch deckeln. Und natürlich ist unser Bestreben, nicht draufzuzahlen. Aber das war dieses Jahr schon relativ schwer, muss ich sagen. Also ich denke mal, das wird sich so ausgleichen und dann bin ich ganz froh drüber und dankbar. Aber ich wünsche mir auch für 2025, dass es auf jeden Fall ein bisschen unanstrengender wird. Welche Herausforderungen gab es denn so?
Sophia. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, es geht allen in der Branche so, dass, glaube ich, dass der Jahresbeginn ziemlich schleppend vielleicht war. Und ich muss sagen, bei uns ist ja immer noch so, unser Restaurant ist ja noch relativ jung und wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir noch von diesem neuen Hype ein bisschen noch profitieren und leben. Man hört halt aber trotzdem immer was, wie es anderen Betrieben geht und man konnte auch schon bei uns sehen, dass es natürlich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen mehr challenging war, auf jeden Fall ein nachhaltiges Restaurant mal voll zu haben. Zum Glück jetzt seit den Sommerferien oder seit dem Ende der Sommerferien und dem Beginn so der High Season in der Gastronomie merkt man jetzt im Moment nichts mehr davon, aber ich glaube, die politische und finanzielle Lage in Deutschland und in der Welt hat man schon irgendwie gespürt in den Restaurants, gerade am Anfang des Jahres, dass die Leute einfach weniger weggehen oder sich zweimal überlegen und ausgangsfreudig sind. Und ich habe das Gefühl, jetzt zum Ende des Jahres hat sich das wieder ein bisschen gebessert. Hoffentlich liegt es nicht nur am Jahresende und an den Feiertagen und hoffentlich geht es im nächsten Jahr so weiter. Genau.
Aber haben alle den Eindruck, dass sich das jetzt zum Jahresende ein bisschen bessert?
Ich nicht. Nee. Ich habe den Eindruck, jetzt als Journalistin, also die ja auch ein privates Unternehmen führt, die auf Finanzierung der Gastronomie angewiesen ist, habe ich das Gefühl, es waren herausfordernde Zeiten. Jetzt sind die Zeiten noch rauer. Also es ist wirklich so, dass man viel Überzeugungsarbeit leisten muss, um seine Arbeit, also als Journalistin, auch irgendwie wertgeschätzt zu bekommen. Das finde ich schon. Insgesamt hat sich die Lage entspannt, finde ich schon, in der Gastronomie. Aber Berlin und Deutschland hat noch sehr viel nachzuholen, was kulinarische Kultur betrifft. Den Genuss einfach, also nicht den SUV vor der Tür, der missteuer ist, sondern einfach mal gut essen gehen mit Freunden oder sonst was. Das ist immer noch selten.
Meinst du, wir haben ein Hedonismusproblem?
Ja, haben wir tatsächlich.
Da bin ich aber dabei, bin ich voll dabei.
Ich habe auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist mir dieses Jahr wirklich häufiger begegnet, wenn ich so mit Menschen gesprochen habe, so in meinem Bekanntenkreis und die so über ihr Ausgehverhalten befragt habe, dass Pietät eine Rolle gespielt hat. Also wirklich dieses, ey, ein krisengeschütteltes Land, eine krisengeschüttelte Welt. Und dass man so das Gefühl hat, das sitzt einem so in der Kehle und man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man Rekreation betreibt, also wenn man ausgeht, wenn man ausgelassen ist. Und dem gegenüber steht aber halt einfach ein wahnsinnig großes Bedürfnis nach dieser Ausgelassenheit. Denn diese Momente, diese geschützten Räume, die wir ja alle auch bieten, in denen man sich dann mal für Momente fallen lassen kann, finde ich, werden gerade in solchen Zeiten, also mir persönlich, immer wichtiger, so, also damit ich wieder ja klarkommen so, ne, und dann irgendwie morgen weitermachen kann, wenn ich diese Pausen gar nicht habe. Und für mich funktioniert das über Genuss und über Hedonismus und, ne, über Schwelgen
so deutsch, ne, dass man sich irgendwie eher schämt und nicht traut und irgendwie nicht so die Lebensfreude irgendwie ausdrücken kann.
Ja, es ist halt mit den Medien sehr beeinflusst worden direkt und dass so eine Stimmung gemacht wurde dann auf einmal, ne, dass die Menschen sich natürlich dann erstmal überlegt haben, ich halte mein Geld zusammen und gehe jetzt nicht sofort raus und macht das, dann kommen die Medien noch mit ins Spiel, die dann auch sagen, irgendwie, also wenn wir uns jetzt unterschiedliche Kritiken angucken, also ich finde, die Gastronomie wird ja nach wie vor nicht unbedingt unterstützt. Also ich hatte fast das ganze Jahr das Gefühl, dass irgendwie, also muss ich wirklich, nein, also ne, allgemein gesprochen, ich habe immer das Gefühl, dass jetzt auch so, ich konnte es auch irgendwann nicht mehr hören, dass es dann hieß, die Menschen wollen keine Fine-Dining-Restaurants mehr. Die Menschen möchten eine ordentliche Portion. Und ich darf das wirklich sagen, weil alle wissen, dass ich jetzt mich aus dem Fine Dining zurückgezogen habe und was komplett anderes mache an der Stelle. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil irgendwie so dieser Punkt angesprochen wurde, dass die Menschen nicht Menüs essen wollen. Sie wollen nur noch ein Gericht essen an der Stelle. Ich hatte das Gefühl, ganz persönlich, dass da diesen ganzen super kreativen Schmieden, die wir in Berlin und auch in Deutschland haben, irgendwie dieses Vertrauen nicht entgegengebracht wird, dass du etwas machen kannst, was dich wirklich für den Augenblick inspiriert und was dir wirklich auch so einen Flow in deinem Leben gibt. Weil wenn wir essen und trinken gehen, das ist leider schade, dass wir, so wie wir hier sitzen am Tisch, haben das definitiv, weil wenn wir Geld oder auch richtig viel Geld ausgeben für Essen, dann macht uns das glücklich an der Stelle und wir haben dann, können sagen,
auch dafür verurteilt.
Ja, Ausnahme. Ja, aber das ist...
Nein, da wird es. Das finde ich halt so schlimm. Also in anderen Ländern ist es halt nicht so. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin da dran. Ich glaube, bei mir alle irgendwie, dass man Geld für Essen und Wein oder auch Champagner ausgibt. Ich finde schon, dass da sehr viel geurteilt wird.
Ja? Ja. Also das ist also super schade an der Stelle. Ich hoffe, ich bleibe weiter in dieser Bubble, dass ich das nicht zu nah an mich heranlasse, weil ich fange auch nicht an, über Menschen zu urteilen, die viel Geld für Kunst, für Autos, für irgendetwas ausgeben. Das kann ja jeder machen, wie er gerne möchte. Und ich finde es halt gerade, wir müssen ja, so wie wir hier sitzen, ganz viel machen, dass wir Menschen inspirieren, essen und zu trinken und irgendwie darauf Wert zu legen, dass das, was wir auf dem Teller und im Glas haben, wirklich Handwerk ist und etwas ist, was wirklich wichtig ist, was wir auch nicht irgendwie über den Jordan schmeißen dürfen, weil da wirklich ganz viel kaputt gemacht wird an der Stelle.
Ich denke, das wird auch unterschätzt nach wie vor und das wird, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, eher auch ein globales Problem. Wie du sagtest, Handwerk. Handwerk bedeutet so viel Liebe fürs Detail und fürs Produkt und dass das wahnsinnig unterschätzt wird. Was für Arbeit dahinter steckt. Und deswegen wird es auch so niedrig bewertet. Also gerade in Deutschland.
Also diese Neidkultur, ne, kennen wir ja alle. Das ist ja kein neues Phänomen hier. Also ich war letztens in Neapel, durfte ich eine Pressereise machen und ich hätte mir so gewünscht, dass Berlin ein bisschen mehr Neapel hat, weil da ist der Schwerpunkt wirklich immer noch Gemeinschaft, Genuss, Spaß haben beim Essen auf allen Ebenen. Also ob das jetzt Fine Dining oder die Pizzeria um die Ecke ist, ob man mit der ganzen Familie essen geht, ob man einfaches Pasta-Gericht oder sonst was, da zählen die Produkte, da zählt wirklich die Qualität des Essens. Und das finde ich, das fehlt uns hier so ein Stück weit, was ihr sagt, Wertschätzung und wirklich das Handwerk, was dahinter steckt.
Und die Freude beim Essen, es schmeckt gar nicht so. Ich glaube, was hier einfach, und da finde ich schon auch, da hat sich die Gastro ein Stück weit vielleicht auch selber reingeritten, dass wir so sehr laut waren damit, wie schlecht es uns geht, dass die Gäste vergessen haben, dass man einfach beim Essen Spaß haben soll. Und ich finde, es fällt den Deutschen eh schon schwer. Es fällt ihnen schon immer schwer, weil es nicht ganz in unserer Kultur verankert ist. Aber eigentlich mag es doch jeder, wenn es laut ist, wenn man laut loslachen kann, wenn man sich freudig unterhalten kann, wenn man einen tollen Abend hat. Und dann schmeckt das Essen egal. Also das muss natürlich sehr gut handwerklich hergestellt sein. Es sollen am besten auch noch die besten Produkte überhaupt sein. Aber es muss rundum toll sein und es muss ein Erlebnis sein. Und ich glaube, da muss man viel mehr nochmal Wert drauf legen und den Leuten das zeigen, dass das geht und dass das einfach voll wichtig ist. Die Welt ist eh grau und schrecklich und furchtbar, aber für den Moment kurz mal loslassen und einfach sagen, mir geht's gut und ich habe hier dann die tollste Zeit meines Lebens. Sie darf nämlich trotzdem haben. Es geht.
Also das finde ich ja auch, dass hier alle Frauen hier sitzen, die diesen Spirit haben. Also nicht dieses, wir machen was ganz Besonderes, ihr habt das jetzt zu beachten und ihr müsst so ganz vorsichtig damit umgehen, sondern alle Frauen, jede Frau, die hier sitzt, die bringt so auch diesen Spaß und dieses wirkliche Genussvolle mit sich. Also ich glaube, das ist, was an Gastgeberinnenschaft ganz enorm wichtig ist. Ne? Das hast du ja eingeführt eigentlich damals in Berlin, dieses nicht pinguinhafte mit den Kellnern hier und Kellnerinnen, sondern eben auch diese Leichtigkeit mittlerweile.
Ja, aber das ist eine Leichtigkeit, die damals schon zum Beispiel in anderen Ländern, in Frankreich teilweise, aber vor allem auch in London oder in den USA halt schon ganz anders zelebriert wurde. Und wir tun uns halt, glaube ich, leider Gottes immer noch ein bisschen schwer. Weil wir, glaube ich, immer noch teilweise den Anspruch denken, wenn jemand keine Tischdecke auf dem Tisch hat, dass das kein gutes Restaurant sein kann. Also in Berlin ist das, glaube ich, ganz explizit so, dass viele ein Restaurant daran beurteilen, ob der eine Tischdecke auf dem Tisch hat oder nicht. Oder?
Ja. Aber ich würde sagen, das ist ein deutschlandweites Problem und ich werde nie vergessen, meinen ersten 3-Sterne-Besuch hier in Deutschland, wo ich zum Mittagessen war. Damals, ich war frisch im Fasil und bin extra in die Stadt reingefahren mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, nur für dieses Mittagessen, was damals, es waren 200 Euro, was damals wahnsinnig viel Geld war. Und ich war...
Ist heute aber noch.
Ja, also für ein 3-Sterne-Restaurant damals, also, ne? Und ich bin da rausgegangen mit dem Fazit, dass ich fast geweint habe, weil es so schlimm war und ich habe mir gesagt, ich möchte nie wieder 3 Sterne essen gehen, wenn das bedeutet, so behandelt zu werden. Und erst ein paar Jahre später, als ich in New York war, also ich war sowieso komplett überrascht über diese, wie es in New York abläuft in der Gastronomie, sind wir wieder beim Thema Lebensfreude und Double Seatings, was ja in Deutschland damals absolut komplett unbekannt war und dann auch eine Lockerheit im 11 Madison Park war ich damals, wo ich gesagt habe, verrückt, das ist ein 3-Sterne-Restaurant und die reden und machen Witze und
es hat dieses Legier
und oh, ich kann ja Spaß haben und ich darf sogar was mit den, also ich muss sogar was mit den Fingern essen und oh, verrückt, das geht ja in einem 3-Sterne-Restaurant. Und ja, ich war jetzt auch vor 4 Wochen in Paris. Ich glaube, ich brauche es euch allen nicht sagen, was da eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Fischladen, ein Käseladen, alles nebeneinander und die Restaurants, die Bistros, die Leute sitzen so eng nebeneinander. Also ich will jetzt wirklich nicht so viel, aber in Deutschland ist es teilweise undenkbar, weil die Gäste sagen, oh nee, wir sitzen zu eng aneinander und mehr Platz, aber wirklich in Paris auf der Terrasse, da sitzt...
Das ist schon weil.
Das ist, ja, da sitzen die Stühle an Stühle und die Leute haben so einen Spaß und so eine Lebensfreude.
Und das Krasse ist, du kriegst gar keinen Platz. Also ich.
Ja, gut, das habe ich dir auch gesagt. Ohne Reservierung geht gar nichts in Paris.
Ende Januar diesen Jahres in Paris zur Jahreskonferenz der Les Grandes Tables du Monde. Und verdammt nochmal, ich war so blöd, nichts zu reservieren. Hatte ich aber auch, als ich dran gedacht habe, eh schon nichts mehr bekommen. Ich bin in Paris gewesen und wusste nicht, wo ich, also ich konnte noch vielleicht in so ein Bistro rein, aber es war alles ausgebucht, ob 1, 2, 3 Sterne oder Bistro.
Ich möchte jetzt entscheidend ins Feuer werfen für Berlin. Also es hat sich schon sehr viel verbessert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht nicht im Fine-Dining-Bereich, da scheint es ja, so wie ich das verstanden habe, immer noch zu knirschen so ein bisschen. Aber was man gerade in Berlin erlebt, die Pop-Ups zum Beispiel, das ist der Wahnsinn, wie viel Spaß und mit welcher Leichtigkeit. Und da kriegst du auch keinen Platz mehr. Also wenn du da versuchst, irgendwie mal spontan Walk-in, vergiss es. Und das ist zum Beispiel das, was ich so grandios finde, dass diese Stadt im Jammertal, und wenn sie irgendwie immer so ein bisschen Frust hat und das auch nach außen trägt, das ist Berlin, die meckern immer, die jammern immer. Aber dann kommt plötzlich irgendwo was her, wo du denkst, wow, was ist das denn wieder? Also ich finde schon, wir sind schwerfällig. Was Genuss betrifft, sind wir wirklich schwerfällig. Aber es kommt immer wieder eine Generation, immer wieder Leute, die sich nicht verzagen lassen und sagen, okay, jetzt machen wir mal was anderes. Du ja auch. Du hast ja auch gesagt, du gehst jetzt Grill Royal, da ist ja, glaube ich, jeden Abend Party. Oder habe ich das verabschiedet?
Man könnte aber auch wirklich sagen, also Grill Royal ist halt eins der Beispiele. Es könnte auch in Paris oder in London sein. Das ist das Beispiel dafür, wie man eigentlich Spaß haben kann.
Das ist unfassbar. Also die letzten 2,5 Monate waren viel.
Und wir sind ja alle hier in Berlin. Wir haben uns das vermutlich freiwillig ausgesucht, hier in Berlin zu leben und zu arbeiten.
Ich bin hier geboren.
Ja.
Ich auch.
Ja.
Ich nicht. Gut, aber wir haben uns das ja ausgesucht und wir wissen das. Wie du sagst, man kann das ja, das ist ja nichts Neues. Du lebst sicherlich länger als ich hier, aber ich bin irgendwie vor fast 20 Jahren hierher gekommen und dann, das war schon eine andere Zeit, aber in der deutschen Kultur ist das einfach nicht so stark verankert, dass man irgendwie super krass viel Geld ausgibt für Essen. Es gab nur so eine kleine Hochphase, das ist irgendwie kurz mal so ein bisschen aufgeblüht und das war cool. Aber wir haben es uns freiwillig ausgesucht und ich finde, man muss das halt so nehmen und einfach die Leute catchen. Einfach nur und positiv gelegen einfach nur, dass es so, hey, das macht Spaß, wie du sagst bei den Pop-Ups. Wenn die Leute da happy nach Hause gehen, dann ist es doch super, weil die sicherlich das nochmal machen werden. Und ich glaube, das ist halt viel mehr jetzt gerade gefragt, dass wir wirklich unser Handwerk, das wir gelernt haben, das wir irgendwie über Jahre uns antrainiert haben, irgendwie perfektionieren, um die Leute zu überzeugen von dem. Und es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ich mache jetzt fast 9 Jahre das Halmen und Klee. Am Anfang war das sehr einfach, da musste man gar nicht viel machen. Jetzt muss man ein bisschen mehr dafür kämpfen. Aber irgendwie ist es auch eine Challenge, die ich, am Anfang habe ich mir schwer getan damit, jetzt eigentlich ganz gern mache. Also so, also wo ich sage, hey, cool. Und es geht sich auch auf. Also das mal irgendwie kommt da auch gut.
Aber bei dir ist es ja auch die total krasseste Entwicklung, die es geben kann an der Stelle, oder? Also du hast ja das bitte in 2 Sätzen zusammenfassen, wie es losging und wie es dann, also ich glaube, das ist doch, also da sind wir doch mitten.
Enttäuschen, ja.
Aber ja, vom Frühstücksrestaurant in Anführungsstrichen zum Sternerestaurant, aber ja, das ist.
Ja, aber ich wollte damals ja bewusst, also ich kam ja aus der Fine-Dining-Ecke, also ich habe ja als Köchin in sehr guten Restaurants gearbeitet und gelernt. Und was mich damals gestört hat, es gab sehr wenig sehr gute Restaurants, die eine Lockerheit dabei hatten. Und da möchte ich gar niemanden kritisieren für die, es war nicht die Zeit vielleicht, aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich bin eher vom Typ her Lichtschär, ein bisschen flapsig, ich keine Ahnung, ich mache halt, was ich mache. Aber deswegen habe ich da mich nicht so identifizieren können mit. Deswegen habe ich gedacht, naja, mache ich halt mal tagsüber auf, bin ich irgendwie. Pancakes machen werde ich schon können. Also habe ich bis dahin noch nie gemacht in meinem Leben, aber das traue ich mir zu.
Naja, das ist jetzt auch wieder stark untertrieben, Pancakes. Oh komm, also die ganze Stadt ist zu dir gepilgert wegen des Brunchs. Also jetzt mal unter uns Gebetsschwestern.
Aber ich muss dazu sagen, ich bin keine Frühstücksperson. Ja,
bist du gewesen.
Ja, genau. Also Kaffee reicht mir, Americano oder ein Cappuccino, wenn es ganz arg schlimm ist, reicht mir aus. Ich habe noch davor noch nie Pancakes gegessen gehabt in meinem Leben. Ich dachte nur, ich will halt coole Pancakes so ein bisschen anderes gutes Zeug machen.
Aber mit dieser Lockerheit, die du ja auch im Hallmann und Klee hast, fand ich zum Beispiel das Toulouse-Lautrec schon allein über die Namensschreibung, dachte ich, was ist das denn jetzt hier? Also Toulouse-Lautrec, einer der größten Künstler, ne, und so weiter. Jetzt verunzen sie den Namen. Aber das hatte schon eine Attitude, wo ich dachte, da kommt was Neues.
Genau, aber haben sie ja auch erfüllt, oder? Oder erfüllen sie?
Wie war es denn für euch am Anfang? Haben nicht viele geschrieben, Schreibfehler, könnt ihr nicht ordentlich schreiben?
Klar, wie viele Leute zu uns reinkamen und uns darauf hingewiesen haben, mehr oder weniger freundlich, dass wir offensichtlich Analphabeten sind und das vielleicht mal hätten googeln sollen, selbstverständlich. Und auch Leute, die uns nicht unterstellt haben, dass wir nicht googeln können, sondern wirklich gesagt haben, was für ein Sakrileg. Also vergeht ihr euch an diesem großartigen Mann und was fällt euch überhaupt ein? Ne? So ihr unverschämtes Pack. Das gab's auf jeden Fall. Ich wollte gerade, weil das natürlich auch eine Geschichte von Casual Fine Dining wurde, ne? Also auch irgendwann Fine Dining wurde. Wir haben uns ja da dann irgendwann so reingeschraubt, so halbabsichtlich, glaube ich. Aber ich habe den Eindruck, dass ein unglaubliches Bedürfnis seitens der Gäste nach dieser Ansprechbarkeit und dieser Nähe und dieser Wärme und diesem Lasst mal diesen ganzen sakralen Scheiß, Entschuldigung, das schmucke Beiwerk, lasst es mal fahren und aufs Wesentliche konzentrieren und macht's niedrigschwellig und macht, dass ich keine Angst habe, in einem Raum zu laut zu lachen und die falsche Gabel zu benutzen. Also da gibt es ein unglaubliches Bedürfnis danach. Und ich glaube, also auch gerade in dieser Zeit so, nach Nähe und Austausch und auch Reiz und Intensität und fallen lassen und aber eben wirklich diesem, dir wird hier nicht auf die Finger gehauen. Du kannst hier nichts falsch machen. Es ist dein Tisch, es ist dein Raum. So, du darfst.
Aufmerksamkeit, oder? Menschen, die wollen abgehört werden, ne? Du gehst ja in, du bist ja in Restaurants,
wo du Sätze auf ein Board kommt. Okay, sie. Aber ja.
Naja, wer so ein bisschen leise irgendwie daherkommt mit seiner Küche Sophia, ne, hinten im Lovis. Das ist ja ein Ort, den kennt ja kaum einer hier in Berlin und hat auch noch eine Geschichte, die ganz merkwürdig ist, oder?
Das ist Zeit, dich zu äußern. Naja, also, weiß nicht, ich glaube inzwischen kennt doch der ein oder andere das Restaurant trotzdem, auch wenn es weit im Westen ist und versteckt im Hinterhof. Und wir haben ja von Anfang an auch gerade so ein bisschen es nicht zu hoch ansetzen wollen, um halt auch irgendwie alle ein bisschen abzuholen. Das Restaurant ist relativ groß, das heißt, du musst es auch erstmal füllen. Du hast nicht nur 20 Sitzplätze, wo du halt wirklich nur das machen kannst, was du möchtest, sondern du musst halt auch irgendwie ein bisschen eine größere Masse ansprechen. Und wir wollten halt, es war klar von Anfang an, einen Ort zu kreieren, der irgendwie der auf gehobenem Niveau arbeitet, aber trotzdem gewisse Leichtigkeit mit sich bringt und nicht zu exklusiv ist, wo sich irgendwie jeder willkommen fühlt. Also da ist auch wieder das Thema Menü oder halt auch à la carte anbieten. Also das war einfach klar von Anfang an, dass wir das auch machen, um einfach den Gästen so ein bisschen diese Hemmschwelle zu nehmen. Das ist einfach so ein bisschen, was ich auch schon vorher an den anderen Restaurants, an denen ich gearbeitet habe, in Berlin mitbekommen habe und dass sich das dahin entwickelt, dass die Leute vielleicht auch trotzdem zum Teil bereit sind, Geld auszugeben, aber ein bisschen auf sich trotzdem einfach wohlfühlen wollen und Spaß haben wollen. Das ist das Wichtigste beim Essen. Man geht essen, um irgendwie in einer guten Runde eine schöne Zeit zu verbringen, gut zu essen. Und wenn das alles passt, kann es sowohl ganz einfaches Essen sein als auch Fine Dining, solange die Gäste sich irgendwie wohlfühlen, denke ich.
Ich höre auch voll viel von dir übrigens.
Ist das so?
Ja.
In einem fernen Osten.
Auch wir sind in Kreuzberg. Aber auch so zu vegetarischer Küche. Also viel vegetarischer Küche, der jede Kargheit fehlt, also sondern die so eine ganz befriedigende Süffigkeit hat einfach. Oh ja. So mit Anlauf, an einem schlechten Tag mit Anlauf in diesen Teller. Ja.
Das versuchen wir auf jeden Fall.
Scheint gut zu klappen.
Mit eurer Lage ja auch
auf jeden Fall einen Trend gesetzt, finde ich, für West-Berlin. Also weil da hat sich ja in den letzten 24 Monaten ganz viel getan. Machen immer mehr Restaurants, Neueröffnungen haben wir dann auch in den Seitenstraßen vom Kudamm, Kantstraße, Seitenstraße. Wir haben ja in der Kantstraße an sich ja sowieso viele asiatische Restaurants, die sehr, sehr gut sind. Und da ist ja unheimlich viel los. Das hat mich irgendwie ein bisschen gefreut. Ja, dass ihr da aufgemacht habt, fand ich super. Und dass so viele sich jetzt auch trauen, dass halt nicht alles im Prenzlauer Berg ist, finde ich schon mal super.
Also es hören wir auch viel positives Feedback natürlich aus West-Berlin.
Heute ein bisschen westlastig, ne?
Wobei, also wir sind heute richtig...
Du bist mittig.
Ich bin Neukölln.
Du bist Neukölln.
Aber es ist ja kein Ostern. Also Kreuzberg, du hast schon recht. Ja. Aber es gab ja auch schöne Eröffnungen in Prenzlauer Berg. Wenn wir so im Thema Berlin-Kulinarik drin sind, welche kulinarischen Highlights habt ihr denn in der Stadt jetzt gehabt? Jetzt haben wir kurz über das Matthias gesprochen. Ja. Was eine sehr positive Neueröffnung war. Es ist unheimlich viel passiert. Es gab kleine Sachen, es gab große Sachen. Hat jemand von euch die Zeit gehabt, was auszuprobieren?
Bei wie?
Von den Neueröffnungen.
Ja, mein Job. Philipp. Ja.
Frag. Neben dem Matthias, also das ist mein Highlight 24, ehrlich gesagt, gewesen in Berlin. Ich fand auch das Veronika super. Ich mag es sehr gerne, weil alleine das Interior, also, und auch das Essen, meiner Meinung nach, ist super, um einen richtig guten Abend zu haben. Und ich war auch mit einer Freundin aus London dort, die sehr beeindruckt war, weil sie sowas jetzt nicht gewohnt war. Und ich finde, das Restaurant an sich hat der Stadt ein Stück weit noch gefehlt. Das ist ein Ort, an dem man auch sehr ausgelassen sein kann. Und das mag ich sehr.
Aber was macht für dich jetzt den besonderen Charme aus?
Also, ja, wie gesagt, die Optik und aber auch natürlich das, was auf dem Teller ist. Und ich finde auch, die machen einen sehr guten Service da. Und finde auch die Idee mit der Kombination dann auch einfach davor oder je nachdem, wann man essen geht, danach, wenn man den frühen Slot bekommt, noch mit einem Drink in der Hand durchs Museum tingeln zu können.
Das ist natürlich was Besonderes, ja.
Ja, das ist schon cool. Und wie gesagt, ich mag den Ort auch super. Und ich finde, wie gesagt, neben dem Matthias meine zwei besten Sachen. Obwohl, was wir vorhin auch besprochen haben mit diesem Pop-up, was sich da draus entwickelt hat, Hashtag Lumi Dining.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja, und auch... Maximilian Kindl mit dem Birds in the Kitchen jetzt am Rosenthaler Platz. Es waren alles nur Pop-Up-Geschichten und da haben sich jetzt zwei super Konzepte draus entwickelt. Finde ich auch richtig gut.
Ich finde es sowieso ganz schön, weil ich habe so das Gefühl, gerade endlich passiert wieder was in Berlin. Also es war so eine lange Ebbe, eine lange Flaute. Man hat mehr über Schließungen gesprochen als über Neueröffnungen. Aber jetzt gerade so zu Ende des Jahres machen echt extrem viele neue, tolle Sachen auf. Bardell hat jetzt auch aufgemacht. Ja. Die haben irgendwie sind einfach gar nicht...
Entschuldigung, darf ich eingrätschen? Wer?
Bardell.
Bardell oder Bardelle? Ich denke immer...
Also die haben einen Pop-up mit uns gemacht im Heimann Klee. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich habe im Bardell gesagt, Auguststraße, genau. Aber es sind einfach so Sachen, ich war noch nicht da, aber einfach so diese Weiterentwicklung vom Pop-up zum Restaurant, Leute trauen sich wieder irgendwie und sind einfach mutiger geworden, lassen sich nicht so mitreißen, das finde ich mir ganz schön und machen einfach ihr Ding, finde ich cool. Mein Highlight war Nico Izakaya, ich war irgendwie da, ich fand jeden Teller lecker, ich fand es wirklich, wir haben die ganze Karte gegessen und es war für mich ganz einfach. Das war noch relativ am Anfang, da ein bisschen atmosphärischer jetzt werden kann für mich. Das war so das, was vielleicht ein kleines Manko war. Aber ich fand so vom Essen her wirklich alles sau.
Kannst du nochmal sagen, wo der ist?
Im Wedding.
Im Wedding. Roter Wedding. Ja, Also ich fand zum Beispiel Klärchens Ballhaus, diese neue Eröffnung, die hat mir den Atem genommen. Also dieses Gebäude, das war ja von einem Filmausstatter, von einem Szenenbildner eigentlich inszeniert. Also das fand ich schon ziemlich großartig, dass man so einen historisch kontaminierten Ort nochmal so aufblühen lässt, muss man wirklich sagen. Also das hat mir richtig gefallen. Auch der Typ, der das macht, der Uli Hanisch, der so auf die Weiblichkeit geht. Die haben recherchiert und festgestellt, dass da die Gastronomen eigentlich zusammengeschlossen haben und so weiter, dass da ganz viel Solidarität manchmal historisch war. Hat mir super gefallen. Lumi,
ja,
Hammer. Finde ich richtig Hammer. Also was sie da in ihrer kleinen Butze da in der Ritterstraße da hinbringen, mit Salat, mit Silberstaub. Oh, das ist wirklich süß.
Hast du den Glamour?
Was genau war das Konzept oder ist das Konzept?
Lumi ist französisch-asiatisch. Wir haben als Pop-up angefangen, in Neukölln sogar. Ne? Irgendwie ein großer Tisch im Wohnzimmer, 6 Gäste, glaube ich, 2 Jahre. Und es war immer ganz schwierig, daran zu kommen. Und jetzt haben sie sich entschieden, eben, es ist ganz lustig. Mikal, die Restaurantleiterin, hat früher gekocht und jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Mann, der jetzt prämiert worden ist. Wisst ihr noch den Mann? Carlos. Hat Gastgeber gemacht und jetzt haben sie die Rollen vertauscht und es tut denen unheimlich gut. Mikal ist eine Herzenswärme, originelle Gastgeberin, unkonventionell. Und Carlos, wenn der da in dieser offenen Küche steht, denkst du, der ist wahnsinnig. Also das ist wie so ein alter Professor. Der vertieft sich da in seine Sachen und du hast herrliche Sachen zu essen. Das war, Pars hat nochmal Tiefluft geholt. Die dachte ich, die gibt's jetzt bald nicht mehr. Weil das war echt schwierig da in dieser Ecke. Das ist ja eine Katastrophe.
Küchenchef, glaube
ich. Das war so ein
Ja. Ja. Und das ist wirklich auch, jetzt kriegt es auch so einen Kick in die Leichtigkeit. Das wird nicht mehr so überfrachtet, überladen. Also ich war sehr begeistert. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich höre jetzt auf.
Aber schön. Und ich muss da anschließen, Lumi hat mich auch wirklich geflasht und auf der einen Seite, also da ist so eine professionalisierte Hemdsärmlichkeit drin, so totaler Produktfokus. Wie die das mit dem Preis machen, muss mir irgendjemand sagen, ja, aber das war auf jeden Fall hocherfreulich so ganz viel so Anfangsenergie von jungen Leuten, die so ganz passioniert auch über Quereinstieg teilweise an ihr Thema rangehen. Und das war richtig, richtig cool. Und in Berlin, also jetzt vielleicht ein bisschen das Gegenteil, nämlich ein Abschied eines Restaurants, das aus einem Pop-up entstanden ist, was mich aber dieses Jahr einfach auch wahnsinnig bewegt hat, war halt das Ernst, ne? Das jetzt zugemacht hat und das mir fehlt. Und was aber echt irre war, ich habe das erlebt seit Ewigkeiten wieder mal, wie das auch ist, wenn einem so ein Ort, also wenn man dem so bei der Entwicklung zuschaut, dann wächst er einem irgendwie ans Herz und dann verabschiedet man sich von diesem Ort und von den Menschen, die einem, und man reminisziert nochmal. Und es ist wirklich so was ganz, ganz intim Emotionales, also von einem Restaurant Abschied zu nehmen, das einen bewegt hat und beschäftigt hat. Und es einem persönlich was bedeutet hat. Also, boah, das war echt heavy. Mir sind wirklich so beim allerletzten Glas wirklich die Tränen gekommen.
Ist es jetzt zu oder hat es noch auf?
Es ist jetzt zu. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber das meine ich wertvoll gerade, ja, und auch wertschätzend.
Hat auch eine Zeit gehabt. Ich denke schon, es ist extrem schwierig auf dem Niveau mit diesen wenigen Plätzen, mit diesem Fokus auf bestimmte Gerichte und so weiter. Also ich war nie ein Freund von Ernst.
Ich habe es gelesen. Ich
war immer sehr spaßentfremdet. Also man konnte, ich bin ja von damals von dem Restaurantleiter, wie hieß denn der, den kennst du auch noch, der war früher im Restaurant.
Geiler.
Ja, also immer nur so belehrt worden, weil ich dachte, die Zeit ist vorbei, wo ich mich belehren lasse. Also ist einfach nicht, ne? Hat man mehr Spaß.
Es hat dir schon eine Zeit ausgedrückt. Ich finde es so, Ernst war so, ja, es war so für Berlin schon ein besonderes Resto. So für,
also der war so ein bisschen sowas, was Tim Raue für Berlin mal war, ne?
Mal? Ja, Entschuldigung. Reden wir in der Vergangenheit. Entschuldige.
Also das schneiden wir raus. Nein, es war jetzt, oh Gott, es wird noch ein Nachspiel haben. Nein, das ist was international Renommee hat, was Ausstrahlung hat, was sozusagen nicht nur klein Kleckersdorf Berlin weiß, oh, das ist super, sondern dass es weltweit auch gefeiert wurde. Und das war Ernst.
Das stimmt. Ja. Das war ja auch auf den, ich glaube, in den Top 100 von den 50 Best. Na, Eva Maria, wir haben daher ja noch einen kleinen Plausch, ne?
Nee, aber in Kopenhagen waren die Superstars. Also die haben wirklich, als ich da war, die kannten fast nichts. Sie haben immer nur vom Ernst gesprochen. Das ist, ja klar, weil ich da gearbeitet habe. Nein, gut.
Spaßbar.
Aber da gab es wirklich eine, finde ich, eine Schlagzeile. Ich weiß nicht, wo ich sie gelesen habe. Ich kann das jetzt nur so grob Social Media zitieren, wo einfach drin steht, dass Berlin hat das ernst nicht verdient an der Stelle. Ne?
Das stimmt nicht. Das muss ich dementieren. Also diese Nachricht stimmt nicht.
Das habe ich extra gesagt, weil ich wusste schon, dass es genau reinsticht.
Ich kriege jetzt, oh Gott sei Dank habe ich Rollkragen. Ich kriege echt einen dicken Hals, weil ich habe mich so bemüht, also mit ihm zu sprechen, irgendwie auch medial ihn präsent zu machen in dieser Stadt und hin und her. Er war sich zu fein. Er wollte nur nationale, internationale Presse haben. So what? Dann muss er das haben. Und wenn die Zeit einen schönen Artikel macht und dann die Gäste kommen, dann ist doch gut. Aber er darf sich nicht hinterher beschweren, wenn er nicht reagiert auf Anfragen der Berliner Presse und so weiter. Dann darf er nicht sagen, dass er keine Unterstützung hatte. Das hatte er schon. Er hat sich nur verpokert.
Ja, ist ein streitbarer Charakter. Ich fand es trotzdem einfach wahnsinnig großartig. Und worauf ich aber raus wollte, weil ich wollte der ganzen Geschichte nämlich gerade keinen Dämpfer verpassen, sondern im Gegenteil, mir ist da so klar geworden, wie wichtig diese Orte sein können und wie persönlich man die nimmt. Und wie krass ist es? Das war fast wie Abschied nehmen von einem Menschen, weil dieser Ort was für mich bedeutet hat und persönlich, ich habe den so persönlich biografisch irgendwie gefüllt mit Ereignissen und Menschen und ich bin da sittlich und unsittlich berührt worden einfach und das hat was bedeutet. So, das wollte ich
sagen. Das macht ja auch dieses Einzigartigkeit, die sie einfach als ernst hatten, ob man das nun mochte oder nicht, ist mit Sicherheit alles streitbar. Aber diese das Persönliche, was sie gebracht haben, wo sie dich irgendwie berührt haben und andere Menschen berührt haben, das ist eben das, was Ninze mir eben auch nochmal so eben zu geflüstert hat, ist, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das, was wir auch machen, alle miteinander, ist diese Individualität, dass wir Persönlichkeit haben und dass durch unsere Persönlichkeit in der Küche und auch durch die Mitarbeiter, die wir um uns rum haben, eben auch die Gäste an uns binden. Und ich glaube, das ist das, was man vielleicht anderen auch mit auf den Weg geben kann. Mut zur Eigenständigkeit als Mensch, als Gastgeber, als Küchenchef, als jemand, der ein neues Konzept entwickelt. Ich glaube, dass halt sich jetzt nur noch die Konzepte irgendwo am Leben halten können, die auch zu dem Ding stehen und die auch zu ihrem Konzept stehen. Und wenn es dann vielleicht einfach auch mal kurzzeitig ein bisschen holprig ist und das eben nicht Mainstream allen gefällt, dann ist es sogar noch besserer, weil man nämlich wirklich was ganz Besonderes hat. Und diese Sachen brauchen halt zwar einen Tick länger als andere, um sich am Markt zu etablieren, aber die bleiben dann auch längerfristig. Weil 0815 und Mainstream kann ich überall haben in der Stadt. Aber diese besonderen Sachen, die alle hier, auch du mit deiner, mit dem Persönlichen, was du machst, mit dem Food-Journalismus, mit dem, wie du die Menschen auch präsentierst, also wie wir das mit unserer Persönlichkeit führen und präsentieren, das ist das, dieser Unterschied, der das einfach auch macht. Und davon lebt auch die Stadt. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch immer ein Thema, den ich mit ein paar anderen Gastronomen auch immer wieder habe, die heute leider nicht dabei sind, dass wir eher das Problem haben, dass wir von der Stadt Berlin nicht richtig repräsentiert werden und auch nicht gefördert werden, weil unsere Stadt an sich uns nicht zu schätzen weiß als Gastronomie. Muss man ganz eindeutig sagen. Es werden Flüge nach Berlin gestrichen, es werden Direktflüge gestrichen, weil die Touristen kommen nicht nach Berlin, unsere Individualität wird nicht präsentiert. Es wird eher auf Mainstream, also ich glaube, man kann, wie soll ich das sagen? Ich will, dass man viele Menschen glücklich macht, auch nicht abtun. Aber ich glaube, dass die Individualität eben das auch ausmacht, diese Vielfalt, dass wir ganz viele tolle verschiedene Konzepte haben, die Berlin auch attraktiv machen. Und darauf sollte man stolz sein, dass wir diese verschiedenen Konzepte haben und uns nicht dafür schämen und sagen, ja, wir müssen unbedingt nur Döner und was in die was anbieten. Und da, ich glaube, das ist einfach ein Berliner Problem momentan. Das hatten wir ja auch am Anfang. Aber ich will ja auch gar nicht so da so reinbrechen. Habt ihr denn für euch jetzt mit dem Jahr 2024 irgendwelche neuen Projekte für euch umsetzen können oder habt ihr Ideen für 2025, wo ihr sagt, das ist aus 2024 und 2023 entstanden?
Ich kann ja nur aus meiner Seite sprechen.
Ich bin jetzt seit gefühlten Jahrhunderten Food-Journalistin und kriege ja den ganzen Umbruch hautnah mit als kleine Butze an Verlag. Und es hat sich der Journalismus schon sehr verändert. Also ich sage schon immer, ich mache mein Exklusiv-Print-Blättchen und wir haben uns jetzt auf digital mehr und mehr eingestellt. Also wir sind da offener geworden. Und das ist für mich so eine Erkenntnis, dass sich die Zeiten ändern und das Rad nicht mehr zurückgedreht wird. Also das war so ein bisschen nach Corona ein bisschen mein Problem, wo ich dachte, ach, jetzt müsste es ja wieder so weitergehen wie davor, wo ich festgestellt habe, nichts läuft weiter wie davor, es läuft alles anders. Und da reagiere ich schon sehr drauf. Das ändern wir. Positiv ist einfach die Wertschätzung, die ich erlebe, dass ich jetzt seit gefühlten Jahrhunderten hier bin und Gastronomie mache, dass ich überall hinkommen kann und mit Wertschätzung auch behandelt wird, genauso umgekehrt. Ne, das ist schon ganz großartig. Ich freue mich auf die neuen Projekte. Das ist irre. Und ich habe, wie immer, das war ja schon immer mein Anliegen, dass ich glaube, dass wir besser sind als New York, Barcelona, Paris. Und das werde ich nächstes Jahr nochmal extrem fördern, dass hier die Gastronomie nochmal weltweit Sprachrohre kriegt, wo man sozusagen da auch touristisch und auch wieder nach außen hin besser wird. Das nächste ist Female Empowerment. Wir haben am 8. März ein großes Frauentreffen zum Brunch, wo nur Frauen in der Gastronomie sich treffen. Ihr kriegt alle noch eine Einladung, wo sozusagen nochmal untereinander diskutiert wird. Dank dir als Vorbild mit deinem Ladies Lunch, wo du ja wirklich den Wahnsinn uns die Gelegenheit gibst, uns auszutauschen und zu vernetzen. Also ich finde, das nächste Jahr kann nur positiv werden.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass das war ein ganz bewegtes Jahr. Ich habe auch sehr positiv bei allem Backlash, der uns Frauen gerade auch so entgegenbrettert, den Eindruck, dass da eine andere Lautstärke eingefordert wird gerade. Also dass die auch selbstverständlich so geschieht und wie das immer so ist, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Aber den werden wir es schon noch zeigen. Ganz ehrlich, ich habe gerade das Gefühl, da ist was Kämpferisches da und da wird eine Sichtbarkeit eingefordert, das beflügelt mich. So bei allem, was man gerade, also ich bin manchmal selber irgendwie kurz vor dem Sturm auf die Bastille und irgendwie Revolution und so in die andere Richtung, als das gerade wohl gewählt wird auf jeden Fall. Aber viel Bewegtes, viel, was einen auch besorgt, aber dieses Kämpferische finde ich richtig gut. Und ich finde auch, dass man diese Dynamik in der Gastronomie auch viel gesehen hat. Also wirklich auch, dass Leute sich was einfallen lassen, ne? Um ihre Sichtbarkeit ringen, so nicht kampflos aufgeben. Auch die Bereiche, die man gerade irgendwie immer wieder gerne totsagen möchte, die sind wehrhaft, so die sträuben sich. Und das erfüllt mich persönlich auf jeden Fall mit Tatendrang und Mut. So, was war die Frage?
Projekte 2024, 2025.
Ja, Podcast will ich nochmal machen. Also das hat mir ganz, ganz große Freude bereitet und auch bei einem kleinen egozentrischen Anti-Kellner-Anteil meiner Persönlichkeit, ne, dieses, was nicht immer den Fokus vielleicht auf andere Menschen und ihr Wohlbefinden legt, obwohl ich das so gerne mache. Aber es war auch total geil, selber was moderieren zu dürfen. So, das war richtig, richtig schön. Und das Thema war ja auch immer Schwellenangst so ein bisschen senken, junge Leute zu erreichen, die ja Fine Dining eher negativ besetzt haben in ihren Köpfen und das so ein bisschen als das zu zeigen, was es halt auch ist oder sein kann, nämlich Fun Dining. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Lust, noch so ein bisschen dran rumzukruseln. Mal gucken, wie.
Ja. Bei dir?
Ja, Projekte eröffnen müssen 2025, ich weiß jetzt gar nicht so.
Aber ihr habt dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr war auf jeden Fall ja viele tolle Events, die wir gemacht haben. Und Highlight war auf jeden Fall auch die Eröffnung unserer eigenen hauseigenen Bäckerei. Wo wir Brot sowohl für intern für alle Outlets machen, als auch nach außen verkaufen, was auf jeden Fall auch sehr gut in der Nachbarschaft angekommen ist. Und was wir vorhin schon sagten, generell, dass sich so der Kiez da auf der Kantstraße ein bisschen mehr Richtung Nietzensee so gut entwickelt und hoffentlich auch weiter in die richtige Richtung geht. Das ist auf jeden Fall ja schön zu sehen und das ja
muss einfach so weitermachen, wie wir dieses Jahr gemacht haben.
Ja, das stimmt. Meine Projekte 2024, 2025 waren auf jeden Fall, oder Highlights und Projekte waren der Ladies Lunch dieses Jahr mal wieder. Weil der besonders, also jeder Ladies Lunch, den ich ausrichte, macht sehr viel Spaß. Dieses Jahr war, fand ich ihn besonders inspirierend, weil das Thema, was ich vorgegeben habe, war ja Selbstliebe und die daraus resultierenden Schwierigkeiten, die man bekommt, wenn man so in mein Alter kommt, so in die 50er und von reingeht und naja, auch selbst mir passiert das mal. Wechseljahre und ich fand das wahnsinnig faszinierend, dass so wenig darüber gesprochen wird immer noch und da kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass es dann nächstes Jahr nochmal, dass ich da nochmal ein paar Themen aufmachen werde. Ansonsten natürlich für mich jedes Jahr jetzt immer ein Highlight, die Meetings mit den Le Grand Table du Monde, wo man wirklich mit 275 anderen Nationen irgendwie zusammenkommt und die anderen 275 anderen Gastronomen zusammenkommt und aus 160 Ländern und man vor allen Dingen diese Verschiedenartigkeit der Konzepte merkt und dass die Probleme auch global sind. Dann die 50 Best Liste Las Vegas. Aber mein persönliches Highlight war das Projekt, was ich mit Paula umgesetzt habe, mein Foodie Letter, an dem wir schon ein bisschen rumgeknabbert haben, was auch nochmal, ehrlich gesagt, natürlich auch ein Kraftakt ist und auch ein bisschen Mut dabei ist, aber ich glaube, wir haben das auch ganz gut gewuppt und werden das auch nächstes Jahr nochmal ein bisschen ausbauen. Ja, deswegen nächstes Jahr wird mit Sicherheit nicht minder langweilig werden. Und halt die vielen Reisen, die ich halt in Foodie Letter auch wirklich mit verwerten kann, weil ich bin doch so viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, dass es schön ist, von diesen Erfahrungen auch erzählen zu können.
Ah, du hast so viele tolle Vorlagen gerade geliefert. Das ist ein unheimlich schöner Übergang an der Stelle. Ich muss kurz rausfiltern, Selbstliebe und Mut kann ich unheimlich gut umsetzen, gerade auch auf mich an der Stelle, weil 24 war sicherlich einer mit der emotionalsten Jahre, die ich, wenn ich jetzt so zurückgucke, auf die doch 40 Jahre bald, war es sehr, ja, nein, ich wollte nicht, ja, das, ja.
Weinchen!
Nein, um Gottes Willen, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Aber für mich war es an der Stelle, also ich habe definitiv auch viel geweint dieses Jahr, weil ich mich von einem Herzensprojekt verabschiedet habe an der Stelle, aber sicherlich aus dem Grund der Selbstliebe. Ich fand das gerade ganz schön, weil wirklich sich selber auch da selber
nochmal ganz anders kennenzulernen.
Wahrzunehmen, kennenzulernen an der Stelle. Ich habe 6,5 Jahre wirklich sehr viel in das Restaurant Rutz reingesteckt und habe da, glaube ich, auch eine wunderbare Ära geschaffen an der Stelle, die ich auch wirklich an der Stelle sage, ich bin sehr stolz und bin zufrieden, habe mich aber genau im richtigen Augenblick dafür entschieden zu sagen, das Baby ist perfekt, mehr geht nicht. 23 war für mich wahrscheinlich das beste Jahr, was sein konnte an der Stelle, dass ich wirklich diesen Grand Slam der Sommelierie wie Herr Schellhorn das irgendwann zu mir gesagt hat, geschossen habe. Und dann aber trotzdem natürlich sehr schnell an dem Punkt auch war für mich, wie mache ich in Zukunft weiter? Mache ich das so weiter? Glucke ich jetzt die nächsten 15 Jahre auf dieser Chef-Sommelier-Position und mache das wirklich toll weiter an der Stelle? Oder kümmere ich mich jetzt einfach gerade nochmal um meinen Wissensdurst und das, was die Weinwelt halt auch so unfassbar genial macht, um das alles so raus zu schmecken, zu probieren, was ich noch nicht kenne. Und da sind wir beim Thema Mut, dass ich das wirklich für mich umgesetzt habe an der Stelle und zum 16. September jetzt direkt an der Spree im Grill Royal arbeite und ja, euch nur sagen kann, dass ich wirklich keinen Punkt der Entscheidung an dem Punkt bereue, weil ich merke, dass ich was ganz Wichtiges für mich getan habe an der Stelle und gesagt habe, ich habe mich lange darum gekümmert, dass alles irgendwie besser wird. Ne? Also Ihr kennt das alle am Tisch, ne? Man ist immer damit beschäftigt, alles zu optimieren, alles zu perfektionieren. Aber dann zu sagen so, hey, was gerade mit mir? An welchem Punkt bin ich und was möchte ich jetzt machen? Was kommt noch? Und da bin ich ganz froh, dass ich das, weil manchmal ist man ja so in dieser Maschinerie drin, man funktioniert, man macht und tut und dann einfach zu sagen so, hey, aber gerade
den Schritt zu wagen.
Ja, so einmal you only live once und du machst das dann an der Stelle und ja, das ist 24 für mich, ja, der Stelle. 25, ja, glaube ich, freue ich mich drauf auf all das, was kommt und bin da. Meistens ist es so, wenn es einem richtig gut geht, dass dann irgendwas sehr Negatives aus dem Universum kommt. Dann
so, ne? Setz lang.
Man darf sowas gar nicht aussprechen oder denken.
Viel magisches Denken am Tisch, oder?
Aber es ist. Aber es ist sehr inspirierend auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen stolz aus der Ferne zu sehen, dass du erreicht hast.
Also ich finde auch, sie hat sich äußerlich auch verändert, finde ich. Also immer, wenn ich werde älter. Ja, ja, das wären wir alle. Aber ich finde jetzt seit dem Kill Royale ist wieder Nancy, wie ich sie von früher auch kannte. Dieses Offene, dieses Weltgewandte, dieses wirklich Spielerische und so weiter. Also ich denke, es war eine gute Entscheidung von außen gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Kraft das für dich war.
Ach, das war sehr viel Kraft. Ja, das ist sehr viel Kraft. Aber es ist auch wirklich sehr befreiend. Ich bin da sehr leichtfüßig. Das stimmt schon. Du kannst definitiv sagen, ich merke seit dem Punkt, wo das jetzt für mich dann entschieden war, dass ich sehr, sehr, sehr gut schlafe und auch wirklich auch merke, dass ich sehr, sehr in mir ruhend bin. Und ich habe da jetzt schon von dem einen oder anderen Menschen, der mich länger nicht gesehen hatte, gesagt, er meinte, so entspannt habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist sehr schön. Das ist ein tolles Körpergefühl. Und das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Weil von uns wird immer viel verlangt in der Gastronomie. Wir sind immer so Duracell-Häschen, die immer machen, liefern, tun. Aber dann trotzdem diesen Punkt irgendwann zu finden, dass man sagt so, hey, ich fühle mich aber eigentlich gerade sehr wohl mit dem, was ich mache und lebe das gerade. Das ist sehr wichtig, weil wir müssen ja an der Stelle auch immer Vorbild sein. Ne? Das muss ich auch verstehen, weil wir sind Vorbilder und Menschen, die dich ansprechen und die dich kennen durch Medien etc., dass du halt einfach auch wegbereiter bist. Und du hast so viel auch auf dem Ladies Lunch darüber gesprochen, das hat mir so viel auch nochmal schmeißt er die Ohren gepackt an der Stelle. Ja, ist wichtig.
Ja, und es war richtig bewegend. Ja,
und dass wir darüber reden, ne? Und dass wir uns austauschen. So wie ich das jetzt sage, so wie du dich dann, also es ist wichtig, dass wir das auch einfach mal klar machen, weil oft ist so gastronomisch, hast du immer das Gefühl, jeder brudelt so in seine Tasche rein und dann wird nicht weiter darüber gesprochen. Aber es ist halt schön, dass wir das leben.
Problem, dass wir immer denken, dass, also wer mich ja ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich sehr unkonventionell irgendwie bin. Ich bin zwar irgendwie ein klassischer Typ, aber irgendwie hintenrum so ein bisschen unkonventionell. Deswegen ist mir das besonders wichtig, dass wir halt auch nicht immer nur auf Krawall, aber so durch unseren Charme auch mal Dinge aufbrechen. Und ich glaube, dass die Thematik, über die wir am Ladies Lunch gesprochen haben, eine ganz, ganz wichtige ist. Und Selbstliebe und Selbstbewusstsein für das, was wir tun. Ich glaube, da sollte man viel mehr drüber sprechen und uns nicht immer in irgendeine Ecke packen lassen, sondern unser Leben geben. Cool. Weil es ist ja so, dass letztendlich, das hat mir dieses Jahr auch gezeigt, weil ich sehr viel leider mit dem Tod Erfahrungen gemacht habe in meiner Umgebung, Familie und Freunde, dass einem das doch auch immer wieder zeigt, dass wir ja doch immer so tun, als ob die Zeit, die wir auf der Erde haben, sehr unendlich ist. Und das ist sie einfach nicht. Das ist eine Begabung von uns Menschen, das zu verdrängen, aber ist auch nicht immer gut, sondern wir gehen immer damit so um, als ob wir unendlich viel Zeit haben und die haben wir nicht. Deswegen denke ich, es ist auch unsere Aufgabe als Vorbilder, eben auch mal ein paar Dinge zu durchbrechen und das mit Charme auch ein bisschen den anderen näher zu bringen.
Sehr schön. Um es nochmal, also ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, ich wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt in einem Alter, wo es hier um mich herum immer nur ploppt. Ich kriege immer wieder Nachrichten, wer da abnippelt und nicht. Das tut mir im Herzen. Nein, es ist so. Wir müssen jetzt überhaupt nicht gerade groß drüber diskutieren. Es ist so. Und das zeigt mir einfach,
dass du so viel Werte, so viel Vermögen, so viel Scheiß anhäufen kannst, wie du willst. Aber diese Glücksmomente mit Freundinnen und Freunden zusammenzusitzen, sich einfach mal für eine Stunde, zwei Stunden wohlzufühlen, zu vergessen, was dieser ganze Scheiß alles bedeutet, das ist so extrem wichtig geworden bei mir. Also ich habe Freunde verloren. Alle, wissen wir. Aber das macht einfach einen Riesen aus, wenn du einfach mal für eine Stunde, zwei vergisst, wie es ist. Fertig. Ich höre auf alle, die jetzt gerade abgenippelt sind oder abnippeln werden. Es ist alles okay. Aber was ich total nochmal zu euch sagen wollte, was für mich extrem wichtig war, wir machen ja Pop-ups bei uns in der Redaktion, Dinner. 4-5 Gänge-Menüs. Und ich mache Service. Ja, ich mache Helping Hand. Ich drehe durch. Was diese Gäste alles wollen haben, wie sie sind, und ich bin ja nun kein Profi, ich versuche ja nur, dass sie einigermaßen gut durchkommen. Und wenn ich euch dann sehe, was ihr da allabendlich, Küche ist noch was anderes, aber draußen an der Front da leistet, also ich habe nur noch Hochachtung. Ich könnte manchmal manche Gäste einfach rausschicken.
Weißt du, was in der Küche da manchmal passiert? Du dann so einen Bon reinbringst und die Küche dich angucken und denkst so, stimmt da mit euch da draußen eigentlich nicht? Erstens mal hätte man das nicht vorher mal ansagen können als Gast. Dann irgendwie 4 Leute essen, schaffen das aus 3 Menüs irgendwie 10 zu machen. Dann sind 10 Allergien dabei, von denen keiner was wusste. Und also ich möchte mit der Küche nie tauschen, ehrlich gesagt. Wir hatten ja das Thema Pop-ups und kulinarische Empfehlungen. Und Kathi, du hast doch gar nichts erzählt. Was war denn, das wusste ja gar nicht. Wir müssen ja nicht nur über Berlin reden, sondern die Welt besteht ja auch noch aus anderen Ländern und Städten als Berlin kulinarisch. Hattest du denn dieses Jahr ein Highlight, von dem du gerne erzählen möchtest?
Also, wie schon dreimal erwähnt, Matthias, hatte ich übrigens den Teller 24, ich bleibe immer noch dabei, Seeteufel mit Kalbskopf, ich hätte ihn am liebsten abgeleckt, ne? So gut war der. Aber ansonsten, außerhalb von Deutschland war es in Wien Amador. Das war grandios. Also wirklich, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich war auch im Steirereck. Das war auch sehr, sehr gut. Aber Amador hat, glaube ich, nochmal eine Schippe draufgelegt. Das waren meine kulinarischen Highlights. Persönliche Highlights, ja. Habe ich auch noch nicht besprochen. Das war dieses Jahr, dass ich nicht nur die Verantwortung im Berufsleben für die grandiose Abendbrigade habe, sondern inzwischen für alle Mitarbeiter inklusive des Frühstücks. Und das ist nochmal eine neue Herausforderung. Vor allem, weil ich auch jetzt endgültig gemerkt habe, zwischen dem, wie wir der ein oder andere seine Ausbildung gemacht hat oder wie er früher geführt wurde und wie es heute aussieht, da sind Welten dazwischen. Und da kann man dich zum Beispiel wieder, weil ich das ja...
Das wird nochmal so ein Selbstbereicherungspodcast, die Hütte.
Auch da, ich glaube, ja, ihr wisst alle, früher waren Restaurantleiter unantastbar. Ich habe in vielen Restaurants gearbeitet, mit denen durfte man einfach nicht reden. Ja, die hat man in Ruhe gelassen, die waren zum Meeting da und dann haben sie einen noch zusammengefaltet. Aber gut, Manuel Finster hat er schon sehr, sehr nahbar. Also der war wahnsinnig nahbar und das Next Level war es dann eigentlich du, das dann schon beigebracht hat, jeder Mitarbeiter ist individuell und darauf soll eingegangen werden und ich merke das jetzt halt auch. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Neben anderen Dingen, die ich jetzt noch lerne, weil Kalkulation etc. pp. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht jetzt Food and Beverage Manager bin, sondern nur Beverage Manager, weil fürs Food habe ich den fantastischen Florian Klauert, der wirklich fantastisch ist, weil dieses Arbeiten auf Augenhöhe und dass es nicht heißt, ah, du Frau, sondern, ja, das ist, muss ich sagen, das ist wahnsinnig großartig und da habe ich verdammt viel Glück, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man da jemanden auf der Küchenseite hat, der auch einen
wertschätzt
und auch sagt, wenn es in Meetings mit anderen Kunden oder Geschäftspartnern etc. pp. Ist, der dann sagt, warte mal, ich bin hier nicht alleine und da ist noch Katharina. Also das war auf jeden Fall ein Highlight. Und wie gesagt, was ich am Anfang schon sage, ich freue mich, dass nächstes Jahr endlich die Baustelle am Gendarmenmarkt.
Hat euch das beeinträchtigt?
Ja, sehr. Weil die war halt auch teilweise, also es ist immer noch so, die Charlottenstraße ist ja nur zur Hälfte.
Sonst kannst du mal kurz die Lage vom Restaurant in dem Hotel beschreiben, damit man sich das vorstellen kann, wenn man noch nicht da ist.
Französischstraße, Ecke Charlottenstraße, wo früher das Aigner drin war, was vielleicht der ein oder andere noch kennt. Und ja, wir gehören inzwischen, also wir gehören zum Hotel Luc. Früher Sofitel und Aigner waren getrennt, unabhängig, wir gehören jetzt zusammen. Und kurz nach unserem Hoteleingang, da ist halt die Sperrung durch die Baustelle. Und wir hatten halt gerade besonders letzten Sommer Pech mit Abgrenzung direkt vor unserer fantastischen Terrasse. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass nächstes Jahr meine Vision aufgeht, dass ich die Terrasse gerade am Nachmittag voller Gäste sitzen habe, die Champagner und Austern genießen. Weil ich finde, es gibt nichts Besseres. Und ich nenne es dann auch immer so schön die Golden Hour, wenn dann die Sonne untergeht und den französischen Dom anstrahlt. Das ist einfach, ich stehe da und denke, oh, das ist einer der schönsten Orte. Nur leider ist diese Ecke halt auch gastronomisch ein bisschen schwierig, weil man denkt, ach, da gibt's ja nur Touri-Nep. Und wir sind es halt eben nicht. Und wir sind aber auch für jedermann zugänglich. Also du kriegst auch eine Flasche Wein für meiner Meinung nach einen vernünftigen Preis. Also ich achte da sehr drauf, dass auch mal, wenn zwei Studenten reinkommen, dass sie sich eine Flasche Wein für 38 Euro leisten können, durch zwei geteilt. Finde ich sehr fair. Aber es wird natürlich auch jemand, der ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, glücklich bei mir. Also so eine gewisse Diversität auch. Das Essen ist so darauf abgestimmt, dass alle glücklich werden.
Ja. Daumen sind gedrückt.
Meine Pläne für 2025?
Na was, 24 hat sie schon gesagt.
24. Ist ein Highlight, haben wir schon gesprochen. Nico Isakaya war das.
Naja, stimmt, dieser Wedinger.
Nee. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mir fällt es ziemlich schwer, was Pläne für 2025 angeht. Einfach deshalb, weil ich sehr bewegende 2 Jahre hinter mir habe. Ist unfassbar viel passiert.
Das könnte man so sagen. Ja?
Ich bin noch mit der Aufarbeitung ein bisschen beschäftigt.
Kurz zusammenfassen für alle, die jetzt diese Aufzeichnung sich ansehen, weil... Das war, ist schon was sehr Besonderes gewesen.
Wir haben es sagen, Sarah, nein, das heißt ja nicht so. Aber ich habe einfach gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe mich irgendwann befreit von irgendwelchen Vorstellungen und bin so meinem Herz einfach gefolgt und habe nicht auf links und rechts gehört, sondern einfach nur gemacht, was ich, mittlerweile kann ich das sagen, glaube ich, ganz gut kann. Aber es war ein Weg dahin. Genau. Und dann fing das an, dass ich irgendwie eingeladen worden bin zu einer Veranstaltung nach München vom Gomio, zu einer Pressekonferenz.
Sky to lunch ever.
Na, ja, ich wusste, wer der Gomio ist, aber ich war da nicht so. Ich dachte mir, und wenn ich mich recht erinnere, haben die mich irgendwann mal nach einem Foto angefragt, aber das war wirklich ein paar Monate im Voraus, deswegen habe ich das nicht mehr so ganz zusammenbekommen. Ich muss auch sagen, ich bin der Mutter geworden, die gewisse Kapazitäten im Hirn sind ja manchmal anderweitig belegt. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, deshalb bin ich da hingefahren und dann haben mich alle mit dem Namen schon angesprochen, als ich da angekommen bin und dann Rosa hat mich begleitet, weil ich wurde mit +1 eingeladen und nein, mein Freund musste daheim bleiben, ich habe Rosa mitgenommen, die einfach schon lange an meiner Seite ist auch und dann sind wir da irgendwie hin und dann meine ich so, Rosa ist ganz komisch, die nennen mich alle beim Namen, ohne dass ich mich vorgestellt habe, das ist seltsam. Und zum Glück war ich ja dann auch die Erste, da bin ich zur Gastronomin des Jahres gewählt worden, was für mich so war, oh mein Gott. Ich bin ja Gastronomin, auch und nicht nur die Sache.
Sie erzählt das jetzt so, aber es war total klar. Ich war da, das war, wo ich da war. Ich so, du ist ja wohl klar, was jetzt passieren wird. Und Sarah so, keine Ahnung. Und ich so, da ist mich da, das jetzt. Dann habe ich gesagt, es wird garantiert passieren.
an, der Typ da vorne. Und das war auch, man hat es mir ja auch angemerkt, ich hatte keine Erfahrung damit. Der hat mich dann aufgerufen, ich bin auf die Bühne, habe ihn erstmal umarmt. Ich wusste nicht, dass das, was man das nicht macht. Und ich wurde auch aufgefordert, die Bühne wieder zu verlassen, weil es war einfach nur so.
Es war ein total schöner Moment.
Das war so der krasseste Moment in den letzten 2 Jahren. Und dann haben wir das erstmal gefeiert, ordentlich. Wir haben nicht gefrühstückt, wir sind morgens um 6 in den Zug gesessen nach München.
Immer noch, dass ich nach Hause gefahren bin an dem Abend und nicht in München geblieben. Also,
München genossen und den Moment genossen. Und ich glaube, das war für Halman und Klee einfach ein sehr besonderer, weil wir doch mal eine andere Aufmerksamkeit bekommen haben. Nicht, dass uns davor irgendwie nicht gut ging oder dafür nicht Gäste haben, die uns schon jahrelang besuchen und die uns Gott sei Dank immer noch besuchen. Aber es war so auf einmal so eine Außenwirkung da, die ich so nicht kannte. Und dann ging es weiter. Ich glaube, bei den Meisterköchen sind wir als Aufsteiger des Jahres gekürt worden. War auch interessant, weil ich immer mich schon so als irgendwie manchmal als altes Eisen in der Gastronomie fühle. Aber ja, warum nicht? Und gut. Und dann war dann doch im März dann nochmal die Verleihung von dem Stern, ja. Und ich glaube, ich habe da irgendwie so...
Von dem Michelin-Stern, ja.
Das hat sie einfach in so einem Nebensatz, ja.
Und da war da mal so ein Michelin-Stern.
Das ist irgendwie so irre gewesen, weil ich finde, ich habe vorhin gesagt, das Jahr verging so schnell, aber ich finde, die letzten 2 Jahre, die sind so zack, zack, zack und ich konnte gar nicht drauf klarkommen und war dann so, okay, also jetzt haben wir irgendwie so viel, also wir sind auf einmal was und ich aber dazu sagen muss, dass ich gerade den Moment einfach unfassbar genieße. Ich habe das beste Team ever zusammen. Es sind überall nur tolle Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und wir lachen. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Gastrozeit nie so viel am Tag gelacht. Mit den Gästen, mit meinem Team. Für mich, was ich jetzt halt immer, macht Spaß. Und ich glaube, das ist kein gekünsteltes Spaß sein, sondern es macht einfach nur, hey, das ist cool. Und ich habe eher gerade mit zu kämpfen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Was muss ich denn jetzt als nächstes machen? Um diesen Moment wirklich, also abgesehen davon zu genießen, aber auch, ich mag gar nicht loslassen irgendwie so. Und da ist es schon spannend, weil ich mich immer so treiben habe lassen, wo geht's denn jetzt weiterhin?
Aber du hast vorhin die Kernaussage gesagt, dass du gesagt hast, ich mache nur das, was mir wirklich Spaß macht und das, was ich wirklich gerne mache. Und das ist das Elixier für alles. Und das ist wieder, also ja, das ist das Beispiel dafür, wenn du etwas gefunden hast im Leben, was dich bewegt, was dir richtig Spaß macht, dann kannst du auch richtig gut da drin sein. Und dann resultiert das dann irgendwann noch, ne? Mit diesem
Das Authentische. Also das, was auch der Gast oder na, was man spürt, auch als Journalistin, wenn man irgendwo hinkommt. Also du, Katharina, alle hier, die hier sitzen, dass man Persönlichkeiten hat, wo man unverstellt mitkriegt, Maria natürlich auch, was die Persönlichkeit ist, ob man jetzt damit klarkommt oder nicht, ist schiet egal, aber man hat eine Anerkennung von dem, was da so an Persönlichkeit ist und was da für Herzblut reinfließt. Ich finde das ganz wahnsinnig.
Ich würde gerne ein bisschen übergehen zu unseren Empfehlungen für Weihnachten und Silvester. Und ich würde das überleiten mit der schönen Flasche, die Lolita.
Nein, alles gut. Ja, nein, gerne.
Und magst du das machen? Du hast die Flasche mitgebracht. Ja.
Na, ist nicht mein Champagner. Ich dachte nur,
immer, du bist so im Keller, so jahrelang und schüttelst die Flaschen.
Nein, die Zeit habe ich mir noch nicht genommen. Aber vielleicht auch ein Ziel, wieder mal im Weinberg zu stehen in 2025 und richtig viel Spaß mit einem ausgesuchten Weingut zu haben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Tolles Ziel. Ja, dadurch, dass wir hier sehr viele Champagner-Liebhaber am Tisch haben, Liebhaberinnen, oder?
Ja, definitiv.
Ich habe ein Champagner mitgebracht, weil es ja hieß, weil wir uns ja auch Richtung Weihnachten bewegen, das etwas Schmackhaftes. Ah ja, genau. Wir haben natürlich schon Creme de la Creme gerade getrunken mit dem Krug, mit der 171. Aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz kleines Haus, auch Frauen geführt. Ich habe mir auch gerade noch von einer Kollegin vorab im Uber eine Sprachnachricht schicken lassen, wie der Ort richtig ausgesprochen wird auf Französisch. Ich dachte so, oh Gott, es wird aufgefilmt und gesprochen. Aber es ist Louis Brisson, es ist ein Spätburgunder. Wir sind an der Côte de la Bar. Ich dachte, ihr müsst austrinken jetzt, damit wir nachschenken können.
Ein Druck, aber bitte trinkt aus.
Ja, endlich mal Druckaufbau. Etwas, was
Frische mitbringt, etwas, was Komplexität mitbringt, etwas, was ich das Jahr 2024 sehr gerne getrunken habe und auch ausgeschenkt habe, was sicherlich auch in der Weihnachtszeit sehr kompatibel ist beim Plätzchenbacken oder
ja, weil wir alle Zeit so Plätzchenbacken brauchen. So süß, dass du diese Illusion gerade erschaffst. Wir beim Plätzchenbacken.
Wie, du backst keine Plätzchen? Wirklich nicht?
Die letzten 10 Jahre keine Plätzchen mehr gebacken.
Katharina, du hast welche gemacht? Nee, vor 2 Jahren ist das zu machen.
Damals, bevor ich die 3. Firma gegründet habe, da habe ich doch Plätzchen gebacken.
Nee, habe ich schon lange nicht mehr.
Aber gerne, ich werde ein Foto schicken, wenn ich das nächste Mal Plätzchen backe.
Ich baue in der Tat immer mehr eigentlich einen Zeitraum ein. 2023 war das erste Mal, glaube ich, in den vergangenen letzten 20 Jahren, dass ich keine Plätzchen gebacken habe, habe das als Warnsignal genommen, dass ich mir nicht die Zeit dafür genommen habe, weil mir geht wirklich das Herz auf, wenn ich
jetzt liebe Plätzchen.
Deswegen habe ich das auch schon so positiv beäugt.
Das Plätzchen backen, du.
Entschuldige, wirklich? Ich habe es nur seit 10 Jahren nicht mehr gebracht. Aber ich
Plätzchen backen.
Ich habe gute Plätzchen gemacht.
Ich habe ein Rezept dabei.
Oh je, da sind wir gleich im Thema.
Erzähl mal, das ist ja ein toller Übergang. Ne? Also von dem Champagner denn zum
Elsass. Also aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Ich bin ja in Süddeutschland groß geworden, Karlsruhe. Da ist man am Wochenende stilsicher mit der Ente rüber ins Elsass und hat gegessen wie eine Königin. Also es war der Wahnsinn. Ich rede von vergangenen Zeiten. Und heute huldige ich dem ganzen Lebensgefühl mit Fingerle. Immer jetzt geht's los. Fingerle sind ein extra Gebäck aus dem Elsass, so blöd zu machen, dass es einfach nicht schief gehen kann. 125 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, ein Ei, 250 Gramm Mehl, ein bisschen Vanille, Prise Salz, verkneten, Kühlschrank. Nächsten Tag in so kleine, dünne Röllchen und dann in Zucker, Zitronenzestenmischung oder Zimtzucker, 10 Minuten Ofen gut ist.
Also,
ich sehe schon deine Begeisterung.
Ja, das Rezept werde ich auf jeden Fall nächste Woche ausprobieren. 2025.
Dankeschön.
Und 2030 nochmal.
Wobei, wenn man das nachts in den Kühlschrank packen kann, ist das schon eine Option. Dann kann ich es einmal fertig machen und dann
bis. Ein Päckchen.
Dankeschön. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ich brauche Plätzchenrezepte und ihr macht sie für mich. Das war die Idee.
Im Champagner trinken.
Oh, der ist aber lecker. Der ist ganz anders. Der ist.
Kann ich den jetzt, wenn ich in Berlin wohne, wo bekomme ich den? Oder deutschlandweit natürlich?
Warte, ich zeige dir das rote Etikett, da steht es ganz deutlich drauf.
Ah.
Ich wusste nicht, ob das
ist ja was ein Geheimnis.
Nein,
Die Jungs, wo Holger Schwarz früher der Pionier war. Jetzt haben
nee, das ist immer mal jemand anders.
2014, ein Brückner Tür, ohne Zucker sozusagen.
Genau, ohne Zucker. Bei dir kriegen wir jetzt durch die Plätzchen an der Stelle. Aber ich fand es sehr charmant. Die machen auf jedem Etikett halt, dass sie den Jahrgang dann nochmal widerspiegeln. Und 2014, so dieses frische, leichte.
Muss ich überlegen, 10 Jahre. Wir haben 2024, Jahrgang 2014 und der ist so frisch.
Ja, es ist kein Laden, es ist sozusagen wie naturell, ist ein Weinhandel, der deutschlandweit die Menschen mit naturnahen Weinen die versorgt, die hier ausschließlich Gastronomie ist. Tut mir leid. Ja.
Also muss man zu euch in Grand Royal kommen und ins Trinken? Gibt's hier?
Nee, ich habe mich da jetzt ganz frei gelöst. Wirklich, es ging um ganz persönlich um mich an der Stelle. Ich habe etwas genommen, was ich wirklich jetzt vielleicht nur da gibt, aber ich habe gerade vorhin noch mal auch auf der Homepage gesehen, also da gibt es auch noch einen externen. Nee, das ist jetzt, sollte ich nicht sagen, aber es wird sicherlich Zugänge geben übers Internet.
So, wenn ihr den probieren möchtet, wird es mit Sicherheit noch viel Wege finden.
Hast du schon gesagt, Sophia?
Was denn?
Was?
Der Empfehlung für Brand, Celeste, Champagner, ein Restaurant. Plätzchen.
Das heißt, ich meine Empfehlung, ich würde einfach Weihnachten, Silvester irgendwas Einfaches machen. Raclette, Fondue oder so. Geschmolzener Käse geht immer.
Bacharin ist meine Empfehlung.
Ja, Bacharin, ja, in der Vorweihnachtszeit. Und da kann ich noch eine schöne Boutique empfehlen.
die neu in Charlottenburg auch aufgemacht hat am Savini-Platz. Und zwar der zweite Laden oder nicht der dritte Laden von der Contin Logista.
Von mir?
Vielleicht Contin Logista aus Schöneberg kennt ihr bestimmt. Sebastian?
Nein, als jemand?
Doch, natürlich.
Ach, Sebastian ist der Hammer.
Julio. Ja, das ist so ein, in Schöneberg hat er so ein kleines Restaurant, die Käse-Spezialitäten anbieten, Fondue Raclette und was auch immer, Aperitif.
Die ist wunderbar, ein Kartoffelchen.
Ja, die
Reis. Was ist das nochmal?
Der Käse?
Vacheron, mit Vacheron, ja, was? Ah. Genau, in dieser jetzt, in der Jahreszeit gibt es Vacheron natürlich. Und die haben jetzt noch eine Boutique, Tagesgastronomie am Savini-Platz auch eröffnet. Und das ist natürlich für mich toll, weil ich da in der Nachbarschaft wohne und es immer mein Traum war, in die Contin Logista daneben.
Ein bisschen Vacheron am Abend, genau, nach dem Feierabend, vorm Schlafen gehen.
Wenn ich ein bisschen Heimweh habe nach Frankreich, genau, also und da gibt es auch ganz viele andere tolle Spezialitäten, auch ganz viel Wein, Champagner. Ich
gehe mit ihr dahin. Sie spricht nur Französisch und zwar so schnell, dass kein Mensch irgendwie nachvollziehen kann, was sie da mit Sebastian da einfach alles nebenbei bespricht, gell?
Bisschen Business nebenbei. Nein, ja, die sind nur bis 8, glaube ich, jetzt am Sabineplatz 20 Uhr geöffnet, aber ja, im Schöneberg haben sie auch länger offen. Und da kann man natürlich auch ganz toll für so Weihnachten und Silvester dann seine Einkäufe erledigen und seine ganzen schönen Spezialitäten zusammensammeln.
Sehr guter Tipp. Ja. Ich habe noch einen guten Tipp. Panettone von Gorillas. Gorilla Bakery in Neukölln, Hermannstraße, ist, glaube ich, die Hauptfiliale. Und ich bin vielleicht eine Piki-Esserin, also ich esse bei der Wassermelone gern das Herz, also genau das Stück in der Mitte raus. Und eigentlich war das beim Panettone, ich kannte keine guten Panettone, immer nur das Herzstück. Also ich habe den aufgerissen, reingerissen und das saftige Stück in der Mitte rausgenommen. Ja, sorry. Und dann habe ich letztes Jahr zum ersten Mal, sorry für meine Mitmenschen, aber ja. Genau, und dann habe ich den Panettone von Gorilla bekommen letztes Jahr. Und das war wirklich eine Offenbarung für mich. Wirklich.
Und dann hole ich mir den.
Wirklich, das musst du machen. Den ganz klassischen. Das ist nur, es sind das Orangat, das Zitronat, das drin ist. Es schmeckt gut. Also es ist fernab von irgendwie Dr. Oetker, Massenware oder sonst irgendwie was. Sondern es ist wirklich, es schmeckt ganz zart nach Orange, ein bisschen nach feiner Vanille. Es ist saftig ohne Ende. Das kann ich jedem empfehlen, an Weihnachten zu verschenken oder selber zu essen.
Naja, also ich gehe jetzt mal auf, wir sind noch nicht beim Champagner angekommen. Oder nach dem Champagner, oft gibt es ja auch Fisch zur Vorspeise, wenn man Silvester oder Weihnachten. Und grüner Feldliner von der Schüttel Family finde ich richtig gut. Ist auch so ein kleiner Allrounder. Auch ein, wie ich es immer nenne, Einsteiger Naturwein, also unfiltriert. Aber ein Wahnsinnswein schenke ich bei mir auch sehr, sehr gerne aus. Passt auch zu vielen Sachen, aber halt besonders gut zu Fisch. Und den kann man bestellen über den Winzerbruder. Das sind zwei Jungs, die sich auch vor 4 Jahren zusammengetan haben und jetzt einen relativ frischen Weinhandel haben. Und die haben sowieso ganz viele tolle Weine, auch Einsteiger-Naturweine, wie ich es nenne, wie gesagt. Und, aber das ist so ein Wein, den mag ich. Trocken, aber trotzdem eine schöne Frucht und macht Spaß einfach zu trinken. Wie gesagt, zu Fisch. Hervorragend. Ja, und bei Plätzchen einfach nur.
Ja, aber das heute nicht mehr loslassen, den Plätzchen.
Plätzchen, ja, Haselnusskekse und dann in die Mitte Erdnussbutter, aber am besten ungesüßte, also schon so ein Mousse, aber man muss es halt irgendwie festkriegen und das Ganze in Zartbitterkuvertüre oder Schokolade und da ein Mini-Mühsalz drauf, aber Fleur de Sel, eine Offenbarung, die besten Weihnachtsplätzchen.
Ja, ich krieg kein Rezept von mir, natürlich nicht. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die im Dezember gnadenlos überfordert sind und denen 2 Tage vor Weihnachten einfällt, dass sie noch ein Geschenk brauchen für jemanden, der ihnen eigentlich wirklich am Herzen liegt und der das auch spüren sollte. Was ich aber sehr gerne mache, ist Wein auf meinen Stress kippen. Und ich trinke, und das mache ich eigentlich schon seit 2 Jahren, zu Weihnachten, also in der Vorsaison, super gerne Lemberger. so würzigen, gewürzigen, ja.
Siehst du meine aufgerissenen Augen?
I know, ne? Also erstmal, ich komme daher, ich habe das lange rundheraus abgelehnt, habe das in letzter Zeit aber wirklich wieder für mich entdeckt. Und so eine Flasche Lämmle von Aldinger geht halt in der kalten Jahreszeit hervorragend. Und was ich dazu empfehle, ist, dass wir uns alle, denn das ist einfach so, Gedanken darüber machen, wie klar ist der Gruß des Kaufmanns und so, aber uns geht so fucking gut, trotz allem. Und Weihnachten ist schon auch immer so ein bisschen die Zeit für so abgeben und teilen und so und sich so einmal überlegen, was es so für gute Zwecke gibt oder für sinnvolle Sachen, für die man sich engagieren kann, weil es ist so, also dass wir so hier sitzen mit einem guten Glas Champagner und uns des Lebens freuen können, ey, wir können uns so fucking glücklich schätzen und ja, das finde ich irgendwie. Dazu passt Lemberger auch hervorragend.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lemberger in alle Situationen des Lebens ein bisschen passt.
Ja. Nee, genau.
Finde ich gut mit dem Patriotismus. Finde ich gut. Deutscher Rotwein ist super. Das
finde ich super. Ja, die sind ja so im Hintertreffen gewesen, die Rotweine in Deutschland. Ne? Alles ging weiß.
Kommt der Dornfelder, frage ich mich so.
Oder Trollinge.
Ich als Nahekind frage jetzt, wann kommt der Dornfelder?
Naja. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Württemberger Patriotismus von mir aus, aber auch teilen. Das war genauso wichtig. Ja.
Ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr schönen Stimmung, um den Podcast dem Ende zu führen. Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen habt das auch genießen können, so wie wir. Es war das erste Mal, dass wir aufgezeichnet haben mit Video. Das war eine sehr, sehr schöne und glaube auch angenehme Erfahrung. Und ich bedanke mich eigentlich wirklich von Herzen, dass ihr dabei wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, ihr uns zuhört und zuseht. Und ich würde gerne nochmal anstoßen mit diesem fantastischen Champagner. Danke, Nancy. Und ich wünsche allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, schöne Heiligabend, schönes Silvester, guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja.
Und dass alle eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen und steht zu euch. Liebt euch selber. Bis dann.
Danke.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.